Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Im Studio begrüßt Sie Silke Hane. Schönen guten Tag. Und bei uns geht es heute um kippende Konzepte. Die deutsche Pkw-Maut ist nicht mit EU-Recht vereinbar. Die Strategie der Restaurantkette Vapiano scheint nicht aufzugehen und die Schweizer Börse könnte ihren für sie wichtigen Zugang zum EU-Binnenmarkt verlieren. Das alles Themen dieser Sendung. Als erstes aber zum Konzept, das Eigentum verpflichtet. Der Berliner Mieterverein hat in den vergangenen Tagen eine starke Zunahme von Mieterhöhungen in der Hauptstadt verzeichnet. In Berlin wie anderen Großstädten, da tobt der Kampf um die Mieten. Vom Berliner Senat wird noch heute erwartet, dass er Eckpunkte für einen Mietendeckel beschließt. Grund für uns heute, das Spannungsfeld zu beleuchten, in dem sich Wohnungskonzerne befinden zwischen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ansprüchen und Interessen. Und das machen wir an der Börse. Claudia Werle ist für uns dort. Wie wird das bei Ihnen gesehen?
Ja, also in Berlin, da sollen in den kommenden 5 Jahren die Mieten nicht erhöht werden. Auch eine Mietobergrenze soll festgelegt werden. Ich habe kurz vor der Sendung mit Stefan Metropoulos von der Helaba, also der Landesbank Hessen-Thüringen, darüber gesprochen. Und von ihm wollte ich zunächst wissen, ob denn das, was der Berliner rot-rot-grüne Senat vorhat, eine gute Idee ist. Nein, sagt Stefan Metropoulos, er hält das nicht für eine gute Idee und begründe das so.
Was der Wohnungsmarkt im Moment braucht, sind neue Wohnungen und die Maßnahmen von Enteignung über Mietendeckel und all das, was die Politik im Moment anstrebt, sind nicht dazu geeignet, mehr Wohnraum zu schaffen, schreckt sogar im Zweifelsfall eher die Investoren ab.
Die Liste der Immobilienkonzerne an der Börse ist mittlerweile sehr lang. Vonovia, Deutsche Wohnen, Tag Immobilien, das sind jetzt nur 3 Beispiele von vielen. Was ist denn das Besondere an dieser Anlageklasse?
Grundsätzlich ist das Besondere an Immobilien, dass sie eben eine lange Lebensdauer haben, dass sie ortsgebunden sind, dass sie stetige Erträge, sprich Mieten, abwerfen und dass sie normalerweise eine geringe Korrelation, einen geringen Gleichlauf mit anderen Assetklassen wie eben Aktien oder Renten aufweisen. Immobilienaktien sind dann allerdings eine Mischform aus Aktien und Immobilien. Das heißt, sie reagieren an der Börse nicht nur auf das, was am Immobilienmarkt passiert, sondern natürlich auch auf die üblichen Geschehnisse, die auch sonst den Aktienmarkt bewegen, wie beispielsweise Zinsen und viele andere Dinge.
Egal um welchen Konzern es sich jetzt handelt, da werden Häuser und Wohnungen, aber auch Grundstücke in großem Stile aufgekauft. Wird der Wohnungsmarkt dadurch verzerrt?
Der Anteil ist noch vergleichsweise gering, deshalb kann ich hier keine Verzerrung sehen. Der Großteil der Wohnungen in Deutschland, das darf man nicht vergessen, ist im Besitz von Privatleuten.
Die Zinsen sind niedrig, Immobilien scheinen momentan eine lukrative Geldanlage zu sein. Die Gefahr ist groß, dass irgendwann einmal eine Blase platzt und dann?
Die Frage ist natürlich erstmal, haben wir überhaupt eine Blase? Zu einer Blase gehört aus unserer Sicht eine exzessive Kreditvergabe, viel Spekulation. Und das sehen wir hier in Deutschland am Wohnungsmarkt noch nicht gegeben. Ein Gutteil des Preisanstiegs erklärt sich natürlich durch die extrem niedrigen Zinsen, an denen sich offensichtlich so schnell auch nichts ändern. Aber wir haben auch echte Knappheit, weil das Angebot zu gering und die Nachfrage zu groß ist. Und das allein treibt natürlich die Preise.
Ob das nun die Mietpreisbremse ist, die Debatte um eine Verstaatlichung von großen privaten Wohnungsgesellschaften. Es gibt sehr viele Versuche, in den Immobilienmarkt einzugreifen. Von daher ein riskantes Investment.
Also heute noch nicht, aber wenn die Politik die Regulierung übertreibt, kann das auf Investoren abschreckend wirken und dann fehlen vielleicht viele Milliarden, die besser am Wohnungsmarkt hätten investiert werden können. Das gilt übrigens nicht nur für Neubau, das gilt auch für die Modernisierung. Wenn die Modernisierung sich für die Wohnungseigentümer nicht mehr lohnt, dann werden sie diese nicht mehr durchführen und dann wird der Wohnungsbestand eben zunehmend schlechter oder man zieht sich zurück, indem man die Wohnungen verkauft und dann wird das zunehmend ein Problem für die Mieterhaushalte.
Das sind gegenseitige Interessen. Zum einen natürlich das Interesse, dass steigende Gewinne erwirtschaftet werden. Zum anderen das Interesse der Mieter, bezahlbaren Wohnraum zu haben. Sind Immobilienkonzerne Unternehmen, die eigentlich gar nicht an die Börse gehören?
Das sehe ich eigentlich nicht so. Wir haben ja auch Versorgungsunternehmen beispielsweise an der Börse, Energieunternehmen, Wasserunternehmen. Also grundsätzlich gibt es natürlich Güter wie Wohnraum, die eine besondere soziale Verantwortung haben. Aber wenn der Rahmen entsprechend sinnvoll gesetzt wird, kann dieses wichtige Gut auch von privaten und auch börsennotierten Unternehmen bereitgestellt werden.
Sagt Stefan Mitropoulos von der Helaba der Landesbank Hessen-Thüringen.
Ja, das darf man wohl als Aufforderung an die Politik verstehen. Frau Welle, dann schauen wir jetzt noch ganz konkret auf die Deutsche Wohnen. Die hat nämlich heute Hauptversammlung in Frankfurt.
Da ging es nicht ohne Proteste ab. Es ist ja auch eben angesprochen worden, wegen steigender Mieten, vor allem in Ballungszentren, wächst der Unmut. Auf der Hauptversammlung ist dann der Vorwurf überhöhter Mieten zurückgewiesen worden. Aktien von Deutscher Wohnen über 2% im Plus und auch die Papiere von Vonovia, da gibt es ein Plus von 2%.
Vom IFO-Institut über das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung bis zum RWI, Wirtschaftsforschungsinstitut aus Essen, da gab es heute Prognosen zu Konjunktur. Wie fallen die aus?
Ja, ich sag's mal so ernüchternd. Das IFO-Institut rechnet nämlich damit, dass die Wirtschaft hierzulande in diesem Jahr weniger als halb so stark wachsen wird wie noch 2018. Wobei, man muss schauen, es gibt keinen klaren Trend. Das exportorientierte verarbeitende Gewerbe steckt in der Rezession. Die Binnenkonjunktur hingegen, die läuft gut. Das ZDW haben Sie angesprochen, das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Die Konjunkturerwartungen der Finanzmarktprofis rauschen in den Keller und nicht viel besser sehen die Prognosen beim RWI aus. Das Essener Institut senkt die Konjunkturprognosen. Die Wirtschaft werde in diesem Jahr nur um 0,8, im kommenden Jahr um 1,4% wachsen. Gründe dafür gibt es ziemlich viele. Die liegen nicht unbedingt hier in Deutschland. Ich nenne nur mal ein paar Beispiele, die Sorgen bereiten. Das sind die Handelskonflikte, das ist der nach wie vor ungelöste Brexit. Da sind die Schuldenprobleme in Italien. Das alles bekommen vor allem exportorientierte Unternehmen zu spüren. Aber, und das ist halt die große Sorge, über kurz oder lang dürfte sich das auch auf den Arbeitsmarkt niederschlagen. Und das wiederum hat dann Einfluss auf das Konsumverhalten der Verbraucher.
Und das alles wirkt sich auf die Inflation aus. Zu der hat sich heute EZB-Chef Mario Draghi geäußert und mal wieder Kurse bewegt.
Das ist richtig. Draghi signalisiert eine weitere Lockerung der Geldpolitik, sollte die Inflation nicht anziehen. Zusätzliche Zinssenkungen und weitere Anleihekäufe seien denkbar, so sagt er. Gut, das bedeutet, wenn man auf die Rendite schaut, für die meisten, also für diejenigen, die auf die Rendite schauen, Aktien bleiben attraktiv. Die Reaktion ist auch sofort gekommen. Der DAX deutlich im Plus, der steht mehr als 1% höher bei jetzt 12.249 Punkten.
Und was tut sich beim euro-deutschen Staatsanleihen und dem Goldpreis?
Der Euro unter Druck bei einem Dollar 11,92. Die Umlaufrendite von minus 0,29 auf minus 0,34% gesunken und die Feinunze Gold 1.349,16 Dollar.
Danke, Claudia Werle in Frankfurt. 40 Millionen Euro sind in den Sand gesetzt, mindestens. So viel hat die Regierung bisher in die Vorbereitung für die Pkw-Maut gesteckt. Gegebenenfalls kommen noch Schadenersatzansprüche beteiligter Firmen dazu. Denn der Europäische Gerichtshof hat die Mautpläne heute endgültig gekippt. Paul Vorreiter.
Die Pkw-Maut ist diskriminierend, da ihre wirtschaftliche Last fast ausschließlich auf den Haltern und Fahrern von den anderen Mitgliedstaaten zugelassenen Fahrzeugen liegt. So begründeten die Richter am Europäischen Gerichtshof ihr Urteil. Soll heißen, unterm Strich belastet sie ausländische Fahrer, während Halter von in Deutschland zugelassenen Autos davonkommen, weil sie bei der Kfz-Steuer um den Betrag entlastet werden. Diese Form der Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit ist nach Unionsrecht unzulässig. Die Richter folgten damit der Argumentation Österreichs, das die Klage 2017 erhoben hatte. Für die Pkw-Maut bedeutet das, dieses Konzept darf so in Deutschland nicht eingeführt werden. Das Urteil ist vor allem für die CSU und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ein Ärgernis. Nicht nur, weil ein Prestigeprojekt der Partei gescheitert ist, sondern auch, weil rund um die Maut bereits Fakten geschaffen wurden. Unter anderem war der Wiener Mautsysteme-Anbieter Kapsch Traffic.com mit dem Einsammeln der deutschen Pkw-Maut beauftragt worden. Die Kapsch-Aktien fielen um 6% auf 32,80 Euro aufgrund der entgehenden Einnahmen begründeten Händler. Freude dagegen in Österreich. Verkehrsminister Andreas Reichert bezeichnete das Urteil als ein deutliches Signal für Fairness und einen gemeinsamen Binnenmarkt.
Paul Vorreiter berichtete. Essen gehen als Event. Bei Vapiano bestellen Kunden Pasta und Pizza direkt beim Koch, der dann hinter der Theke das Essen frisch zubereitet. Mit dieser Idee wollte die Kölner Restaurantkette Menschen weltweit begeistern und scheiterte. Die Expansion hat viel zu viel Geld gekostet, wie die verspätet vorgelegten Zahlen aus dem letzten Jahr jetzt zeigen. Brigitte Scholtes mit Einzelheiten.
Pasta, Pasta, Pizza, Pizza, ha!
Solche Motivationsübungen sind üblich vor der Eröffnung eines neuen Vapiano-Restaurants. Und davon gibt es inzwischen 231 in 33 Ländern. 32 wurden allein im vergangenen Jahr eröffnet. Dieses schnelle Expansionstempo vor allem hat bei Vapiano auch zu einer Expansion des Verlusts geführt. Von knapp 30 Millionen 2017 auf nun 101 Millionen Euro. Und das bei einem Umsatz von gut 370 Millionen Euro. Hohe Abschreibungen und Betriebskosten lasten auf dem 2002 in Hamburg gegründeten Unternehmen. Das vergangene Jahr sei eine Enttäuschung gewesen, sagte Vapiano-Vorstandschef Cornelius Ewerke bei der sehr verspäteten Vorlage der Jahresbilanz für 2018. Doch man blicke jetzt nach vorn, die Finanzierung sei bis 2022 gesichert. Doch gut läuft es noch nicht. Die Schulden wachsen weiter und Sorgen machen sich Analysten wie Annabel Hay-Jahens von der Berenberg Bank auch in anderer Hinsicht. Wenn man sich anschaut, wie viel sie bisher in neue Restaurants investiert haben und wie viel in die Instandhaltung, dann frage ich mich, ob sie aktuell genug in die bestehenden Restaurants investieren mit dem Cashflow, den sie jetzt zur Verfügung haben. Im laufenden Jahr soll das Expansionstempo etwas gedrosselt werden. Vapiano plant nur noch 10 bis 15 Neueröffnungen. Einen Gewinn peilt das Management erst für 2021 an. 2019 werde ein Übergangsjahr. Analystin Hay Jahens zeigt sich nach den Zahlen heute von der eingeschlagenen Strategie der Restaurantkette. Es ist wahrscheinlich etwas zu früh, das zu beurteilen. Die Umsätze auf vergleichbarer Fläche sind wieder geschrumpft. Ein Umsatzminus von 3,5% im ersten Quartal ist ein ernstzunehmender Rückgang. Sie haben noch einen weiten Weg zu gehen, bevor wir Ihnen einen Vertrauensvorschuss geben können, dass Sie die erhofften Verbesserungen tatsächlich erreichen. In den vergangenen Jahren war Vapiano in Schwierigkeiten gekommen, denn das System, bei dem die Speisen an der Theke frisch zubereitet werden, kam bei den Kunden nicht mehr so gut an. Die Gäste erhielten nicht unbedingt gleichzeitig ihr Essen. Hinzu kamen Informationen über schlechte Bezahlung der Mitarbeiter und zum Teil erhebliche Hygienemängel. Das Management sollte die Gäste nun nach ihren Wünschen befragen, rät Markus Eirund, Gastronomie-Experte aus Düsseldorf, und verweist auf die Schnellrestaurantkette McDonald's, die seit kurzem ihre Gäste auch am Tisch bediene.
Das ist für Vapiano ein Thema, dass man das sicherlich auch machen sollte. Full Service ist sicherlich näher am Gast sein, mehr Qualität und das Thema halt, dass dementsprechend auch wieder gemeinsam gegessen werden kann. Dann kann man sicherlich mal über die Speisekarte auch gucken, die vielleicht sogar auch ein bisschen auf den jetzigen Zeitgeist eingehen, mehr auf Salate, mehr auf Antipasti-Gerichte eingehen, nicht so viel Pasta und Pizza machen, das ist momentan nicht mehr so angesagt, weil die Menschen achten doch auch sehr, sehr auf ihre Figur.
Und vielleicht helfe es auch, das ein oder andere Restaurant in großen Städten einfach wieder zu schließen.
Brigitte Scholtes über die Entwicklungen bei Vapiano. Die Schweizer Börse ist die viertgrößte Börse Europas. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass sie einen freien Zugang zum EU-Markt hat. Denn die EU erkennt die Börsenregulierungen unseres Nachbarlandes als gleichwertig mit den europäischen an. Damit könnte es aber bald vorbei sein. Frage an Peter Kapern in Brüssel. Warum ist die Verlängerung dieser Anerkennung in Gefahr?
Das hängt zusammen mit den Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zwischen der EU und der Schweiz. Dieses Rahmenabkommen soll die Beziehungen zwischen beiden Seiten neu sortieren und sie stecken komplett fest. Der Vertrag ist fertig ausgehandelt, aber die Schweiz unterschreibt ihn nicht. Und zwar mit Verweis darauf, dass es für diesen Vertrag, so wie er vorliegt, bei Volksabstimmungen keine Mehrheit geben würde. Die Schweizer Regierung fordert zwar keine Nachverhandlungen, aber Klarstellungen dazu. Dann liefert die EU so etwas wie Klarstellungen, die reichen der Schweiz nicht aus. Und so ist das Ganze in Stocken geraten und jetzt erhöht die EU eben den Druck auf die Schweiz. Und zwar dadurch, dass sie die sogenannte Äquivalenz der Schweizer Börse nicht verlängert. Sie haben es angedeutet, die Übereinkunft dieser Äquivalenz sagt, dass die Schweizer Börse genauso sorgfältig reguliert ist wie die EU-Börsen. Und dieses Abkommen ist immer zeitlich befristet. Das läuft jetzt am 30.06. aus. Und die EU-Kommission hat heute gesagt, es gebe keine ausreichenden Fortschritte beim Rahmenabkommen. Deswegen auch keine Entscheidung über die Verlängerung der Äquivalenzregelung. Und wenn es dabei bleibt, dann läuft diese Äquivalenz in genau 12 Tagen aus.
Was hieße das für die Schweiz?
Das würde bedeuten, dass das ein tiefer Einschnitt in die Geschäfte der Schweizer Börse wäre. Die Aktien von Unternehmen aus der EU dürften derzeit in der Schweiz gehandelt werden, so wie Aktien Schweizer Unternehmen in der EU. Und jetzt lässt sich leicht ausmalen, in welchem Bereich das größere Geschäft steckt. Nämlich im Handel mit EU-Aktien in der Schweiz natürlich, weil es da einfach viel mehr Unternehmen in der EU gibt als andersherum. Und dieses Geschäft würde der Schweizer Börse verloren gehen. Die Schweiz droht nun mit Gegenmaßnahmen, aber die Unterschiedlichkeit der Dimension der betroffenen Geschäfte sorgt schon dafür, so ist mein Eindruck, dass die EU nicht gerade vor Angst zittert.
Sie haben es ja gerade schon angedeutet, aber was ist der Hintergrund dafür, dass es ausgerechnet jetzt so eskaliert?
Ja, die Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz, das muss man wissen, werden geregelt durch eine enorme Anzahl einzelner Verträge und Vertragspakete. Die sind sehr unübersichtlich und sie müssen vor allem immer wieder diese zahlreichen Verträge sich an das ändernde EU-Recht anpassen. Und deshalb will die EU ein Rahmenabkommen, mit dem diese Anpassung gewissermaßen automatisiert wird. Und daran entzündet sich in der Schweiz viel Kritik. Rechtspopulisten sagen, das sei ein Kolonialvertrag. Aber es gibt auch Kritik von Seiten der Gewerkschaften, die eine Aufweichung des hohen Lohnniveaus in der Schweiz fürchten. Und nun besteht die EU aber darauf, dass Verträge, die der Schweiz den Zugang zum EU-Binnenmarkt verschaffen, auf der anderen Seite auch die Personenfreizügigkeit und die Dienstleistungsfreiheit beachten müssen. Und mit der Akzeptanz dieser beiden Facetten gibt es eben Probleme in der Schweiz. Da wäre den Menschen in der Schweiz wohl eine Rosinenpickerei deutlich lieber, so wie wir das ja auch aus dem Brexit-Bereich kennen, wo die Briten ja auch einen sehr selektiven Zugang zum EU-Binnenmarkt sich für die Zeit nach dem Brexit wünschen.
Eine neue Verhandlungsfront für die Europäische Union. Einschätzung und Information von Peter Kapern in Brüssel. Vielen Dank. Wenn Bankkunden am Schalter statt am Automaten Geld abheben oder einzahlen, dann dürfen die Geldinstitute dafür eine Gebühr erheben. Das hat der Bundesgerichtshof heute entschieden. Es gibt allerdings ein dickes Aber. Thomas Wagner weiß mehr.
Bares bezahlen für Bargeldabhebungen und Bargeldeinzahlungen aufs Girokonto. Diese Praxis etlicher Banken und Sparkassen ist rechtens, zumindest mal grundsätzlich. So hat es der 11. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe heute entschieden und sich damit deutlich von zwei Entscheidungen aus den 90er Jahren abgehoben. Mindestens 5 monatliche Ein- und Auszahlungen am Bankschalter mussten die Banken gebührenfrei abwickeln. Doch das war einmal. Europäisches Recht in Gestalt der europäischen Zahlungsdienste-Richtlinien 1 und 2 sehen etwas anderes vor, so der Vorsitzende Richter Professor Jürgen Ellenberger.
Folge dieser neuen gesetzlichen Regelungen ist, dass Bareinzahlungen und Barauszahlungen auf oder von einem Girokonto grundsätzlich bepreist werden dürfen, ohne dass den Kunden 5 Freiposten zur Verfügung stehen müssen.
Was zunächst im laufenden Rechtsstreit nach einem Sieg vor Gericht für die Sparkasse Günzburg-Grumbach aussieht. Die erhebt nämlich je nach Vertragsgestaltung pro Barabhebung und Bareinzahlung eine Gebühr von 1 bzw. 2 Euro. Und das sei unrechtmäßig, befindet die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbes, die gegen die betroffene Sparkasse aus dem Bayerischen über mehrere Instanzen hinweg bis hin zum Bundesgerichtshof geklagt hatte. Und nun zur Kenntnis nehmen muss, solche Gebühren sind vom Grundsatz her erstmal rechtens. Allerdings.
Damit ist der Fall aber noch nicht zu Ende.
So der Vorsitzende Richter Jürgen Ellenberger. Denn europäisches Recht in Kombination mit den einschlägigen Paragraphen des bürgerlichen Gesetzbuches stellten eines auch ganz klar fest. Wenn Banken und Sparkassen schon Entgelte für Barabhebungen und Bareinzahlungen berechnen, dann dürfen diese Entgelte auch tatsächlich nur so hoch sein, wie die tatsächlich dafür anfallenden Kosten. Richter Jürgen Ellenberger zählte dann in seiner Urteilsbegründung zunächst auch auf, was die Bank da alles nicht hineinrechnen darf.
Gemeinkosten können nach dieser Vorschrift nicht umgelegt werden. Zu den Gemeinkosten gehören etwa allgemeine Personalkosten, Kosten für Raummiete. Wenn die Bank ohnehin einen Bankmitarbeiter in der Schalterhalle beschäftigt, der neben diversen Tätigkeiten ab und zu aufsteht, um einen Kunden am Schalter zu bedienen, der Bargeld einzahlt, wird der Personalmehraufwand nur schwer zu beziffern sein, sodass in solchen Fällen unter Umständen gar kein Entgelt verlangt werden darf.
Der Bundesgerichtshof verwies den Fall mit der Auflage der erneuten tatsächlichen Kostenprüfung zurück an die Vorinstanz, das Oberlandesgericht München.
Thomas Wagner meldete sich aus Karlsruhe. Die Chemiegewerkschaft IGBCE geht mit einem Bündel an Forderungen in die im Herbst anstehenden Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Ursula Mense.
Neben einer linearen Erhöhung der Löhne für die rund 580.000 Beschäftigten will die Gewerkschaft durchsetzen, dass die Arbeitgeber jährlich 1.000 Euro auf ein tariflich abgesichertes persönliches Zukunftskonto einzahlen. Über das Geld sollen die Beschäftigten individuell verfügen können, etwa indem sie es in Freizeit umwandeln oder für die Altersvorsorge verwenden. Als weitere Forderung nannte die Gewerkschaft eine vom Arbeitgeber finanzierte Pflegezusatzversicherung. Nach wiederholten Attacken von Börsenspekulanten auf den Zahlungsdienstleister Wirecard machen beunruhigte Aktionäre und Investoren ihrem Ärger Luft. Bei der Hauptversammlung des DAX-Unternehmens heute forderten mehrere Aktionärsvertreter unter Beifall der rund 1.700 Zuhörer mehr Erklärungen und eine bessere Kommunikation. Ingo Speich von DK Investment sprach sogar von Chaostagen nach den kritischen Presseberichten.
Das Krisenmanagement ist deutlich verbesserungswürdig, nicht nur was die Reaktionsschnelligkeit angeht, sondern auch was die Inhalte betrifft. Wir wissen immer noch nicht ganz genau, was in Singapur passiert ist, beziehungsweise inwieweit Wirecard krisenanfällig ist.
Facebook hat eine globale digitale Währung erfunden, mit der Mark Zuckerberg die Finanzwelt umkrempeln will. Das Digitalgeld mit dem Namen Libra basiert ähnlich wie der Bitcoin auf der sogenannten Blockchain-Technologie, soll aber ohne Kursschwankungen auskommen. Genutzt werden soll die Währung bei Online-Einkäufen für schnelle Überweisungen zwischen verschiedenen Währungen und zum Beispiel direkt in Facebooks Chatdiensten, WhatsApp und Messenger. Was Kritiker auf den Plan ruft, Facebook könnte auf diese Weise auch nachvollziehen, was ein Nutzer kauft und bei wem. Opel hat sich mit dem Betriebsrat auf Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung für das Werk Kaiserslautern geeinigt. Demnach werden Verträge von jungen Facharbeitern entfristet und Auszubildenden die Übernahme garantiert, teilte der Autobauer mit.
Wirtschaftsnachrichten von Ursula Mense, danke. Die Deutsche Bank erwägt, ihre Wertpapierrisiken in eine Bad Bank auszugliedern. Das berichtete gestern das Handelsblatt und andere Zeitungen greifen das heute auf in unserer Wirtschaftspresseschau.
Das klingt erst einmal gut. Nach Frühjahrsputz, Neuanfang, der Trennung von Gut und Böse, meint die Süddeutsche Zeitung. Bloß wird eine Bad Bank kaum ausreichen, das Geldhaus wieder zurück zu alter Stärke zu führen. Das fängt schon damit an, dass das Kreditinstitut die verwertbaren Altlasten längst verkauft und abgewickelt hat. Die Reste sind so gut wie wertlos. Wenn Vorstandschef Sewing Erfolg haben will, muss er tiefere Einschnitte vornehmen, vor allem im US-Geschäft und im Investmentbanking. Nach Ansicht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wären Einschnitte beim Investmentbanking aber kein Drama. Auch andere große europäische Banken wie die an der Börse viermal so wertvolle BNP Paribas bieten im Investmentbanking nicht mehr alles an. Fast jede Bank ist nach der Finanzkrise dazu gezwungen, sich auf ihre Stärken zu konzentrieren und ihre Kosten dem schrumpfenden Geschäft anzupassen. Große Unternehmenskunden, die ohnehin auf mehrere Banken setzen, sind das schon gewohnt. Die Deutsche Bank ist spät dran. Ihr nun endlich bevorstehender Rückbau muss daher weitreichend und glaubwürdig sein. Durchwachsen fällt das Urteil über den Berliner Koalitionskompromiss zur Grundsteuer aus. Insgesamt könne man damit leben, schreibt die Tageszeitung Taz. Denn Steuerdumping wird es nicht geben. Durch die Öffnungsklausel darf zwar künftig jedes Bundesland selbst entscheiden, wie es seine Grundsteuer gestalten will, aber ein Standortwettbewerb zwischen den Ländern ist verhindert worden, weil das Gesamtaufkommen der Grundsteuer in jedem Land so hoch bleiben muss, wie es bisher war. Bitter dürfte es allerdings ausgerechnet für die Bayern werden, denn das Scholz-Modell ist viel gerechter als der Söder-Plan, der künftig in Bayern gelten soll. Auch die Börsenzeitung verweist darauf, dass das Steueraufkommen insgesamt konstant bleiben soll. Aber am Ende liegt es an den Gemeinden, die individuellen Hebesätze so zu senken, dass die aktualisierten Immobilienwerte kompensiert werden. Die Öffnungsklauseln machen die Lage noch unübersichtlicher. Nun hängt es von den einzelnen Ländern ab, ob sie die Bundeslösung ganz, gar nicht oder teilweise aufgreifen. Bei allen Unbekannten gibt es jedoch einen guten Punkt. Die Novelle öffnet eine Tür zu mehr Föderalismus.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Die Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Soeben laufen die ersten Meldungen darüber, dass der Berliner Senat einen Mietendeckel beschlossen hat. Mehr dazu hören Sie natürlich heute im Laufe des Tages im Deutschlandfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich Silke Hane. Ihnen noch einen angenehmen Tag. Tschüss.